Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Almaty, ein Podcast von God's Rage, gelesen von Tetzel. Against all odds, das letzte Königreich. Wir schreiben das Jahr 865 und blicken auf den Südosten Englands. Dort, an den Küsten Ostangliens, geht eine Armee von Wikingern an Land. Schon zuvor hatten diese Englands Küsten immer wieder heimgesucht und die Bewohner dabei in Angst und Schrecken versetzt. Doch eins ist diesmal anders. Sie kommen nicht zum Plündern, sondern zum Erobern. Was die Armee ausgerechnet nach England führte, wie es ein Mann schaffte, sein Königreich als letzte Bastion der Angelsachsen gegen die Nordmänner zu verteidigen und wie seine Nachfolger es schlussendlich schafften, ein noch viel bedeutsameres Reich daraus zu schaffen. Darum geht es heute. Kapitel 1: Das große heidnische Heer. Bevor wir uns mit den Angelsachsen beschäftigen, werfen wir einen kurzen Blick auf ihre mächtigen Rivalen, die Wikinger. Wer waren sie? Was führte sie nach England und wer führte sie? Zunächst wird vermutlich jeder eine gewisse Vorstellung davon haben, wer die Wikinger eigentlich waren. Raue, oftmals kampferprobte Plünderer und begnadete Seefahrer aus dem Nord- und Ostseeraum. Die meisten von ihnen stammten dabei aus Skandinavien, doch gab es auch andere Gebiete, in denen sie lebten. Das wohl bekannteste hierfür sind die Jomswikinger, deren Sitz die Jomsburg irgendwo an der deutsch-polnischen Grenze an der Ostsee gelegen haben soll. Bekannt waren sie dabei vor allen Dingen für ihre gefürchteten Plünderfahrten und ihre besonderen Drachenboote. Doch wann kamen sie an die englischen Küsten? Beginnen wir hierfür im Sommer des Jahres 793 im Norden des heutigen Englands, genauer gesagt auf der Insel Lindisfarne, auch genannt Holy Island, also Heilige Insel. Der Name kommt aber nicht von ungefähr, denn die Insel ist vor allem für sein Kloster bekannt, das seinen Ursprung in einer schottischen Abtei hatte, die im Jahre 635 gegründet worden war. Auch heute ist dieses noch immer zu sehen, auch wenn davon nur noch eine Ruine übrig ist. In eben diesem Sommer, genauer gesagt am 8. Juni, zeigten sie sich, die langen Drachenschiffe der Wikinger. Und selbst für jeden, der nicht wusste, was diese Schiffe bedeuteten, dürfte klar gewesen sein, dass es wohl nichts Gutes heißen konnte, wenn sie am Horizont auftauchten. Und genau so war es dann auch. Die Nordmänner erreichten die englische Küste und fielen über die Mönche des Klosters her, die sie erbarmungslos ausraubten. Damit hatten sie auch das ideale Ziel für ihre Plünderungen gefunden. Kirchen, Klöster und andere Gotteshäuser besaßen zur damaligen Zeit oftmals Schätze und Reichtümer, die sich sonst nur an wenigen Orten finden ließen. Lindisfarne bietet aber ein gutes Beispiel, denn zu den geraubten Gegenständen gehörten Kreuze und Kelche aus wertvollem Gold und Silber. Hinzu kam noch die Tatsache, dass die dort lebenden Mönche, nun ja, eben Mönche waren und keine Krieger. Für einen schwer bewaffneten Trupp Wikinger dürften sie daher keine allzu große Hürde dargestellt haben. Der Überfall auf das Kloster Lindisfarne war dabei nicht der erste Überfall der Wikinger auf die englischen Küstengebiete, die schon in den 740er Jahren nach Westen gesegelt waren, wo sie auf dieses Land trafen. Dennoch läutete Lindisfarne eine neue Zeitrechnung ein. Denn nun hatten die Seefahrer aus dem Osten erst so richtig Blut geleckt. Weithin wird der Überfall auf das Kloster auch als der offizielle Beginn der Wikingerzeit angesehen. Von diesem Zeitpunkt brachen dunkle Zeiten für die Angelsachsen an. Denn in den kommenden Jahren und Jahrzehnten sollten sie immer wieder kommen und die Menschen der Insel in Angst und Schrecken versetzen. Und nicht nur England, sondern auch im Land der Franken, in Spanien, Portugal, überall entlang der Küste soll es zu Plünderungen kommen. Nicht einmal Städte wie Köln, Bonn oder Trier, die eigentlich fernab des Meeres lagen, waren vor den gefürchteten Nordmännern sicher, die einfach die Flüsse hinauffuhren. Nichtsdestotrotz war es England, das sich den härtesten Angriffen gegenübersah. Bereits seit 835 sah sich Egbert, König der Westsachsen, also der König von Wessex, den dänischen Einfällen gegenüber. Anfangs waren es kurze Raubzüge, die lokal begrenzt waren. Die Dänen kamen, sobald es warm genug war, und verbrachten den Sommer mit Plünderungen, ehe sie wieder in ihre Heimat verschwanden. Doch mit den Jahren wurden sie immer kühner und der Wohlstand Englands sprach sich herum in der Heimat der Dänen, wie man sie der Einfachheit halber oftmals nannte. Etwa um 850 kamen immer größere Armeen, die nun auch in England überwinterten. Sie errichteten dabei einfach Befestigungen und nahmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest war, bis es in der Gegend nichts mehr zu holen gab. Oder man sich ihren Abzug und ihr Fortbleiben mit klingender Münze erkauft hatte. Dabei legten sie oft auch größere Strecken zurück und konnten auch auf den Flüssen tief ins Landesinnere vorstoßen. Ähnlich wie es bei den bereits angesprochenen deutschen Städten an Rhein und Mosel passiert war. 865 landete schließlich eine besondere Armee in Ostanglien, im Südosten der Insel. Glaubt man den Legenden, so gab es auch ein ganz bestimmtes Ereignis, das zu dieser Invasion führte. Im selben Jahr soll Elle, König von Northumbria, den berühmten Dänenkönig Ragnar Lothbrok in seiner Schlangengrube hingerichtet haben, sodass sich dessen Söhne Halfdan Ragnarsson, Ivar der Knochenlose und Ubba Ragnarsson auf den Weg nach Westen machten, um ihren Vater zu rächen. Wie viel an dieser Erzählung tatsächlich der Wahrheit entspricht und was eher ins Reich der Mythen und Legenden einzuordnen ist, ist heute relativ schwer zu sagen. Im Großen und Ganzen geht man davon aus, dass Ragnar Lothbrok eher eine Sagengestalt war als ein tatsächlich existierender Herrscher. Doch, wie auch sonst bei Sagen und Geschichten üblich, soll es auch hier ein Fünkchen Wahrheit gegeben haben. Beziehungsweise reale Personen, auf denen die Geschichte Ragnars beruhte. Ungeachtet der Fragen, ob es ihn nun gegeben hat oder nicht und ob sein Tod wirklich zu rächen war oder nicht, gab es durchaus andere Gründe für die Nordmänner, sich in England niederzulassen. Zunächst einmal war da das mildere Klima Englands, im Vergleich zu den Ländern Skandinaviens, aus denen die Wikinger häufig stammten. Dieses machte es für die Landwirtschaft durchaus interessant. Auch Ressourcenknappheit und Überbevölkerung in der Heimat mochten eine Rolle gespielt haben. Hinzu kam eine mangelnde Einheit der Angelsachsen, sodass jedes Königreich für sich alleine stand. Dies schwächte die Herrschaftsgebiete natürlich und mochte daher geradezu wie eine Einladung auf die Nordmänner gewirkt haben. Was auch immer es am Ende war, dass die Skandinavier nach England lockte, es lockte sie scharenweise. Die Armee der Nordmänner wird heute von einigen Quellen auf etwa 3000 Mann geschätzt. Aus unserer heutigen Sicht, in der ein einzelnes Regiment diese Mannstärke schon ausmachen kann, mag das nicht besonders viel klingen. Doch sehen wir es einmal so. Das 1874 in Norwegen ausgegrabene Schiff Myklebuskipet besaß eine Länge von etwa 30 Metern und dürfte nach heutigen Schätzungen um die 90 Mann an Besatzung gehabt haben. Damit ist das größte seiner Art, das in Norwegen gefunden wurde, und bei 3000 Mann ergeben sich immerhin 30 bis 40 der berühmten und gefürchteten Drachenschiffe. Eine solche Flotte dürfte mit Sicherheit selbst den tapfersten unter den Angelsachsen verängstigt haben. Einige Quellen nennen sogar noch größere Zahlen, so beispielsweise die Angelsächsische Chronik, die von etwa 20.000 Männern spricht. Solche Zahlen sind aber höchstwahrscheinlich reine Fiktion. Wales blieb von den Angriffen weitestgehend verschont, und gegen die Pikten im heutigen Schottland führten die Dänen ebenfalls Krieg. Ihr Hauptangriff richtete sich aber auf die englischen Königreiche. Es dauerte nur wenige Jahre, bis diese, namentlich Northumbrien, Mercia und Ostanglien, unterworfen waren und der Erfolg der Armee, die man einfach als das große heidnische Heer bezeichnet, lockte weitere Dänen an, die dieses noch verstärkten. Sie gründeten das Königreich Jorvik, das Teil des Danelags wurde, wie man das dänische Gebiet später nennen sollte. Damit geriet England vollständig unter die Kontrolle der Wikinger, oder zumindest fast. Denn ganz im Süden, an der Kanalküste, gab es noch ein letztes Königreich, das Widerstand leistete. Lieber Zuhörer, bevor wir weitermachen, ein Dank an dich und hiermit der Hinweis, dass wenn du deinen Körper wie einen Wikinger stehlen möchtest unsere hochwertigen Nahrungsergänzungsmittel made in Germany das Richtige für dich sein können. Besuche uns auf godsrage.com und spare mit dem Code Valhalla 10% extra auf deine Bestellung. Und nun geht es weiter. Kapitel 2: König Æthelred von Wessex. Wie bereits gesagt, war Alfred, König von Wessex, bei weitem nicht der erste König der Westsachsen, der sich mit den lästigen und zuweilen auch durchaus bedrohlichen Einfällen der Wikinger herumzuschlagen hatte. Dies hatte bereits Egbert tun müssen, der von 802 bis 839 König war, sowie dessen Sohn Æthelwulf, der vor Egberts Tod bis 858 regierte. Nach Æthelwulf folgten ihm seine Söhne auf dem Thron. Erst Æthelbald, dann Æthelberht und dann Æthelred. Alle drei regierten nur wenige Jahre und da die Ehen der ersten beiden kinderlos geblieben waren, ging das Erbe eben auf den nächstältesten Bruder über. Die Ähnlichkeit der Namen war dabei übrigens nicht ungewöhnlich, sondern zu dieser Zeit sogar relativ geläufig. Auch Alfred war ein Sohn des Æthelwulf, genauer gesagt der jüngste von fünf. Wann genau er zur Welt kam, ist heute nicht so genau zu sagen. Tatsächlich ist noch nicht einmal das Jahr seiner Geburt eindeutig zu bestimmen, doch es wird wohl irgendwo zwischen 847 und 49 gewesen sein. Und dies ist nicht das einzig Unbekannte an dem Mann. Das Wissen über seine frühen Jahre ist allgemein lückenhaft, wenn auch nicht gänzlich verloren. Schon in seiner Kindheit war der junge Alfred nach Rom entsandt worden. Das erste Mal angeblich mit gerade einmal 5 Jahren, wobei er schon damals Papst Leo IV. Beeindruckt haben soll. Dieser soll ihn nämlich nicht nur zum Konsul ernannt haben, sondern hatte ihm auch die Salbung eines Königs zuteilwerden lassen. Zumindest letzteres darf zumindest hinterfragt werden. Schließlich standen vor ihm noch immerhin 3 seiner älteren Brüder in der Thronfolge und außerdem stammt die Aussage aus der Angelsächsischen Chronik, einem Sammelband der frühen Geschichte des angelsächsischen Englands, dessen erste Fassung vermutlich, wer hätte es ahnen können, ausgerechnet am Hof Alfreds entstand. Ein weiterer Besuch in der Hauptstadt der Christenheit nur 2 Jahre später gilt jedoch als gesichert. Alfred trat diese an der Seite seines Vaters an. Schon damals soll er ein wissbegieriges und sehr neugieriges Kind gewesen sein, das sich obendrein für Kultur begeistern konnte. Verlangen, die Rom durchaus gestillt haben dürfte und die ihn Zeit seines Lebens auszeichnen sollten. Nach diesen Besuchen wird es eine lange Zeit ruhig um den zukünftigen König der Westsachsen. Während der Regierungszeit seiner beiden ältesten Brüder betritt er die Bühne der Weltgeschichte praktisch gar nicht. Dies ändert sich jedoch abrupt, als sein dritter Bruder Æthelred, als König Æthelred I. den Thron besteigt. Dies geschah im Jahr 865, also im selben Jahr, in dem auch das große heidnische Heer die Insel betrat. Alfred war zu diesem Zeitpunkt noch keine 20 und doch trat er diesmal das erste Mal auf die Bühne der höfischen Politik. Er wurde zum Sekundarius ernannt und somit wohl zum Stellvertreter seines älteren Bruders, den er bei dessen Regierungsgeschäften unterstützte. Durch das Amt wurde Alfred vermutlich auch zum offiziellen Nachfolger seines Bruders. Womöglich geschah dies auch auf Drängen des Witans, also der Ratsversammlung am Hofe des Königs, und sollte einem Machtvakuum vorbeugen, sollte der König auf unerwartete und verfrühte Weise sterben. Denn zwar hatte Æthelred, anders als seine 2 vorangegangenen Brüder, 2 Söhne, doch waren diese noch zu jung, um den Thron zu besteigen, und in Anbetracht des gewaltigen dänischen Heeres wollte man vielleicht doch lieber einen Herrscher, der zumindest über ein Mindestmaß an Erfahrung verfügte. Nichtsdestotrotz sollte zumindest einer von Æthelreds Söhnen später noch nach dem Thron des Königs streben. Doch dazu später mehr. Neben der Mitregentschaft war Alfred nach seinem Bruder auch der ranghöchste Befehlshaber der Streitkräfte von Wessex. 868 fielen die Dänen in Mercia ein, dessen König sich nicht allzu lange in der Lage sah, diesen Kriegern Herr zu werden, weshalb er Wessex um Hilfe rief. Und Wessex sollte dieser Bitte nachkommen. Dennoch verlief der Feldzug gegen die Dänen nicht besonders glücklich und Mercia fiel in die Hand der Nordmänner. Noch schlimmer war jedoch, dass diese auch vor den Ländereien König Æthelreds nicht Halt machten und auch dort immer wieder einfielen. In der Schlacht von Reading, Anfang 871 zeichnete sich Alfred erstmals militärisch aus. Und auch wenn die Schlacht trotz aller Anstrengungen verloren ging, hatten die Wikinger diesen Sieg teuer erkaufen müssen. Tage später folgte eine weitere Schlacht, diesmal zugunsten der Westsachsen. Und im März 871 folgte die Schlacht von Merton, vermutlich auch die letzte gegen die Armee Halfdan Ragnarssons. Die Männer Wessex fochten dabei in zwei Heeresgruppen, wahrscheinlich aufgeteilt unter den beiden Brüdern und
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Anfangs sah es gut für sie aus. Sie trieben die Wikinger zurück und ein Sieg schien in greifbarer Nähe. Letzten Endes waren es jedoch die Dänen, die als Sieger vom Feld gingen. Die Westsachsen hatten dabei viele tapfere Männer verloren und nicht nur diese. Im April desselben Jahres schloss auch Æthelred für immer die Augen. Vermutlich erlag er Verletzungen, die er sich bei Merton zugezogen hatte. Womit sich die Sorge um einen Nachfolgestreit im Falle eines verfrühten Ablebens und die frühe Ernennung Alfreds zum Nachfolger als goldrichtig erwies. Kapitel 3: Das letzte Königreich. Nach dem Tod Æthelreds wurde Alfred also 871 zum König von Wessex, zum König der Westsachsen. Zeit, um seinen Vorgänger und Bruder zu betrauern, blieb dabei jedoch wenig. Noch immer plünderten die Heiden und eroberten immer mehr Gebiete. Und somit sollte Alfreds Regentschaft auch mit einer Niederlage starten, die er bei Wilton einstecken musste. In den folgenden Jahren vermied er es, gegen die überlegenen Dänen überhaupt zu Felde zu ziehen. Stattdessen zahlte er das Dannegeld, womit es sich um einen vorübergehend erkauften Frieden und Waffenstillstand handelte. In dieser Zeit unterwarfen die Dänen schließlich auch den Rest Mercias, womit Wessex zum letzten der englischen Königreiche wurde. In den folgenden Jahren hielt sich dieses eher schlecht, als es 875 erneut zum Krieg kam. Alfreds neuer Gegner hörte dabei auf den Namen Guthrum und sollte Wessex an den Rand des Abgrunds bringen. Eine erste Konfrontation zwischen den Dänen und Alfred gewann ersterer und Alfred musste sich nach Athelney zurückziehen. Das dortige Gebiet besteht überwiegend aus sumpfigem Marschland und war demnach nicht gerade das, was man sich unter der Residenz des Königs vorstellt. Dass er weiterhin hatte fliehen müssen, zeigt vermutlich Alfreds Verzweiflung. Mittlerweile war ein großer Teil seines Königreichs bereits in der Hand der Dänen und alles deutete darauf hin, dass auch das letzte der großen Königreiche Englands fallen würde. Doch es kam anders. Wider alle Erwartungen gruppierte der junge König die Reste seines Heeres neu und zog erneut gegen Guthrum. Bei Addington kam es zur Schlacht und diesmal war es Alfred, der den Sieg davontragen sollte. Die dänische Armee wurde zum größten Teil vernichtet und Guthrum musste einem Frieden zustimmen. Teil der Bedingungen war es auch, dass sich dieser taufen ließ. Fortan sollte er als König Æthelstan in Ostanglien regieren. Und auch wenn es noch einige kleinere Reibereien mit Wessex gab, stellte er für dieses keine weitere Bedrohung dar. Es kam zu einer Zeit des brüchigen Friedens mit den Dänen. Was für Alfred folgte, war eine Zeit der Ruhe, die er nutzen konnte. Er war kein Narr und so machte er sich keine falschen Hoffnungen, dass dieser Frieden ewig von Dauer sein würde. Er bereitete das Land auf neue Kämpfe vor, indem er ein Netz aus Festungen errichten ließ. Mindestens 30 an der Zahl soll er gebaut haben, wobei er dabei oft ehemalige Burgen und Siedlungen der alten Römer einfach ausbaute und wieder instand setzte. Viele dieser Befestigungen waren außerdem denen der Dänen nachempfunden. Dabei errichtete er ein stehendes Heer, das diese besetzte, das aber nicht aus Berufssoldaten, sondern aus Bauern bestand. Dabei sollte je eine Hälfte der Bauern die Festung verteidigen, während die andere weiterhin ihre Felder in gewohnter Weise bewirtschaftete. Zur Hälfte des Jahres wurde dann gewechselt. Somit konnten sowohl die Verteidigung des Landes als auch die Ernährung der Bevölkerung gewährleistet bleiben. Neben diesem stehenden Bauernaufgebot gab es noch die Fürth, eine Art Miliz, die aus den freien Bürgern des Landes bestand, die sich für eine gewisse Zeit den Kriegsdienst zu stellen hatten. Diese war jedoch nicht besonders schlagkräftig, vor allem da die Männer für ihre eigene Ausrichtung zu sorgen hatten, was dazu führte, dass sie eben mit dem in den Krieg zogen, was sie so rumliegen hatten. Und das dürften nur sehr selten hochwertige Waffen und Ausrüstungsgegenstände gewesen sein. Die meisten kämpften mit Knüppeln oder mit Speeren, und Rüstungen fand man eher selten. Neben dem Bau der Festungen mehrte noch eine weitere Errungenschaft den Ruhm des Königs: die Schaffung einer Flotte. Diese war vielleicht nicht die erste der Engländer, doch war es die erste, die man mit gutem Gewissen auch als Kriegsflotte bezeichnen konnte. Und als der Krieg dann 892 wieder aufflammte, gelang es ihr, den Dänen zumindest teilweise Widerstand zu leisten. Dennoch sollte das Jahr noch einmal zur Prüfung für Alfred und sein Königtum werden, denn noch einmal sollte er es mit einer relativ großen Armee zu tun bekommen. Lieber Hörer, wenn du schon einer unserer tatkräftigen Patrons bist, dann danken wir dir hiermit sehr. Wenn du aber auch mitbestimmen möchtest und Einfluss haben willst, welche Folgen wir als Armate vollständig ausarbeiten, dann werde Teil dieser Community und stärke unsere Reihen auf patreon.com/godsrage. Vielen Dank und weiterhin gute Unterhaltung. Kapitel 4: König Alfred der Große. Diese Armee wusste um die starken Festungen des Königs und beschränkte sich daher darauf, immer dort zuzuschlagen, wo sie Alfreds Truppen auf dem falschen Fuß erwischen konnten. Die Dänen hatten erkannt, dass der westsächsische König ihnen durchaus schaden konnte, und so griffen sie eben dort an, wo seine Armee eher schwach war. Schließlich war auch die Flotte nicht dazu in der Lage, das Königreich effektiv zu schützen. Wessex sah sich einer erneuten militärischen Krise gegenüber, doch auch diese sollte er 896 mit vereinter Macht der englischen Königreiche abwenden und die Dänen erneut besiegen. Mittlerweile war Alfred nämlich in den Besitz des südlichen Teils von Mercia gelangt, den er den Dänen abgejagt hatte. Dort setzte er seinen Schwiegersohn Æthelred, und nach dessen Tod im Jahre 911 sollte seine Tochter Æthelflæd dieses als Herrin der Mercia noch für einige Jahre regieren. Mercia wurde somit faktisch zum Vasallenkönigreich von Wessex, und über die Jahre gelang es Alfred außerdem, seinen Einfluss immer weiter auf die größeren Teile der Insel auszuweiten. Zu seinen Einflusssphären gehörten somit neben Wessex und Mercia auch Teile des Danelags, also des dänischen Herrschaftsgebiets, wo sich ein Stück dessen löste, sodass auch der größte Teil Ostangliens um 920 schließlich ein Teil des Königreichs Wessex wurde. Damit hatte Alfred große Schritte in Richtung eines vereinten englischen Königreichs getan. Und dies sollte Alfred nicht mehr miterleben. Im Jahr 899 starb König Alfred, bis dahin besser bekannt als Alfred der Große. Er war der erste und vielleicht auch einzige König der englischen Lande, der den Wikingern so effektiv Widerstand hatte leisten können, und auch im Übrigen der einzige englische König, der den Beinamen der Große erhielt, und das zu Recht. Obendrein zu seinen militärischen Erfolgen war er auch auf anderen Gebieten nicht ganz unerfolgreich. Viele der Burgen, die er hatte errichten lassen, wurden größer und wuchsen zu Städten heran. Zu diesen Festungen kamen noch nicht-militärische Bauwerke wie Paläste und Klöster. Alles in allem war Alfred also ein sehr fleißiger Bauherr. Und auch die Kunst und Kultur des Landes ließ er fördern. Wie wir bereits festgestellt haben, war er bereits seit seiner frühen Kindheit an diesen Themen interessiert. Und anders als ein Großteil seines Volkes war er nicht nur des Lesens mächtig, sondern auch der lateinischen Sprache. Auch wenn er letztere erst Jahre nach seiner Thronbesteigung erlernte. Er gab seinem Königreich eine umfassende Sammlung an Gesetzen und Vorschriften, die das Leben seiner Untertanen regelten, wobei er auch Gesetze aus den anderen englischen Königreichen übernahm, sofern ihm dies als vorteilhaft erschien. Zusammenfassend kann man über diesen König also sagen, dass er besonders eines erreicht hatte. Er hatte Wessex vor den Nordmännern nicht nur erfolgreich verteidigt, sondern es weit ausgedehnt und England damit erste Impulse in Richtung Einheit gegeben. Und diese sollten unter seinem Nachfolger weiter vorangetrieben werden. Kapitel 5. Der König ist tot. Lang lebe der König. König Alfred folgte 899 sein Sohn Edward, genannt Edward der Ältere, auf den Thron. Er erbte ein Königreich, das weitaus besser dastand, als es das zum Herrschaftsantritt seines Vaters getan hatte. Alfred hatte es so weit gefestigt, dass es zumindest nicht mehr akut mit der Auslöschung bedroht war. England hatte sich in dessen Herrschaft verändert. Als er den Thron seinem Sohn überließ, war das Land quasi zweigeteilt. Es gab nur noch Wessex und das Land der Dänen, das Danelag, als dominierende Mächte. Über seine Kindheit ist im Übrigen ebenso wenig bekannt wie über Alfreds eigene. Man weiß jedoch, dass er und seine Schwester Aethelflaed eine gewisse Bildung genossen haben, was bei Alfreds eigener Wissbegierigkeit und Neugier nur wenig verwunderlich ist. Gleich zu Beginn seiner Herrschaft kam es zu gewissen Thronwirren, denn Edward war nicht der einzige Verwandte des Königs, der die Herrschaft für sich beanspruchte. Neben ihm gab es noch Ethelwald, Sohn von Ethelred, also eben jenes Bruders, den Alfred nach dessen Tod bereits beerbt hatte. Ethelwald machte also auch seine Ansprüche auf die Herrschaft geltend und suchte sich dabei mächtige Verbündete. Und zwar die Wikinger. Damit hatte er zunächst einmal seine eigene Herrschaft abzusichern. Dies gelang ihm auch und Ethelwald starb irgendwann 902 oder 903 in der Schlacht. Damit war Edwards Autorität wiederhergestellt und er allein saß als König sicher im Sattel. Schon einige Jahre nach Antritt seiner Herrschaft ging Edward gegen die Dänen in die Offensive, wobei er Teile des englischen Nordens in Northumbria plünderte und die Heiden in einer Reihe von Gefechten besiegte. Zwischen 917 und 920 verleibte er sich das Königreich Ostanglien ein, das nun in Wessex aufging, und um die Verteidigung seiner Herrschaft zu verbessern, machte er da weiter, wo sein Vater aufgehört hatte, und ließ weitere Burgen errichten. Nachdem seine Schwester Aethelflaed schließlich im Jahr 918 starb, umging er einfach die Thronfolge, die Aethelflaeds Tochter als Erbin erkoren hätte, und fügte es ebenfalls seinem Herrschaftsgebiet hinzu. Schon zuvor war Mercia kein wirklich freies Königreich gewesen, auch wenn es trotz der Verbindung zu Wessex eine gewisse Eigenständigkeit gegeben hatte. Schließlich gelang es ihm auch, sich vor den Augen der Herrscher Schottlands und Wales sowie einiger dänischer Herren, darunter dem Norweger König Ragnald von York, als Herrscher über den größten Teil Englands zu etablieren. Doch es gab noch einen Schritt zu tun. Kapitel 6. Ein vereinigtes England. Edward starb im Jahr 924 und sein Sohn Æthelstan bestieg den Thron von Wessex. Ihm folgte Æthelstan und er brachte die Idee eines geeinten Englands weiter voran, sodass er bald dessen heutiges Gebiet unter seinem Banner einte. Mit seinen Nachbarn führte er Krieg und verpflichtete sie zu Tributzahlungen. Am 12. Juli 927 kam es dann zum denkwürdigen Ereignis. In einer kleinen Ortschaft im Norden Englands, genannt Ermine Bridge, kam der König mit einigen hochrangigen Herrschern zusammen, darunter die Könige Schottlands und Wales. Dort erkannten sie die Oberherrschaft Æthelstans über die englischen Gebiete an. Dies gilt heute als die Gründung Englands. Die Vereinigung des Königreichs war also komplett. Die Angelsachsen hatten damit ihr eigenes Königreich und sollten dieses auch mit Ausnahme einiger Zeit, in der Könige wie Sven Gabelbart oder Knut der Große es regierten, für eine ganze Weile halten. 1066 kam es zur Zerreißprobe, als gleich zwei Invasionsarmeen auf die Insel strömten. Die erste kam aus Norwegen, aus dem Norden, aus dem einst die Dänen kamen. Diesmal jedoch waren die Angelsachsen bereit. In der berühmten Schlacht von Stamford Bridge siegten König Harald Godwins Angelsachsen gegen den Norweger Harald III. Und letzterer fand dabei den Tod. Diese Niederlage markiert in vielen Geschichtsbüchern das offizielle Ende der Wikingerzeit. Einige Tage später kam es zur zweiten Schlacht, diesmal bei Hastings und gegen König Wilhelm, den Bastard, dem Herzog der Normandie. War Stamford Bridge noch ein Befreiungsschlag, sollte es in Hastings anders kommen. König Godwinson fiel auf dem Schlachtfeld und aus Wilhelm dem Bastard wurde Wilhelm the Conqueror, Wilhelm der Eroberer. Und von diesem Tag an sollten die Normannen die Angelsachsen auf dem Thron ablösen. Übrigens hatte keine Invasion der englischen Inseln seitdem Erfolg. Zum Abschluss können wir also festhalten, dass es vor allem diesen drei Königen, Alfred dem Großen, Edward dem Älteren und Æthelstan dem Ersten zu verdanken ist, dass Wessex gegen die Dänen nicht nur bestehen konnte, sondern sie gar zurückdrängen konnte, um somit einem neuen und weitaus größeren Königreich Platz zu machen und das zu einer Zeit, in der eine solche Einheit in Ländern wie Deutschland oder Italien noch nicht einmal ein ferner Traum war. Später sollten weitere Gebiete folgen, bis es schlussendlich gelang, die britischen Inseln unter einer Flagge zu vereinen. Einer Flagge, die eines Tages ferne Länder beherrschen und auf der ganzen Welt für maritime Stärke stehen sollte. Auch wenn die angelsächsischen Könige bis dahin längst einer neuen Dynastie gewichen waren.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.